Die problematische Konjunktur des Wir. Es macht einen großen Unterschied, ob CDU und FDP-Wähler einerseits oder Grünen und AfD-Wähler andererseits vom Wir-Gefühl sprechen. Denn für Letztere heißt Wir oft diejenigen, die dieselbe politische Ansicht haben. Nach einer Studie des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt FGZ tendierten vor allem Anhänger der Öko- und der Rechtspartei zur Abschottung gegenüber anderen Auffassungen. Demnach lebten 62% der Grünen-Wähler und 50% der AfD-Wähler in einem politisch gleichgesinnten Bekanntenkreis. Diese Erkenntnis zieht zwei interessante Fragen nach sich. Was sagt die Studie eigentlich über die Toleranz der Grünen- und AfD-Anhänger aus? Und was bedeutet dieses Wagenburg-Denken für deren politische Ziele? Sprechen Grüne von Wir und von unserer Demokratie, dann sollten bei einem freiheitsliebenden Bürger alle Alarmglocken schrillen. Denn mit dem Personalpronomen meinen sie in der Regel sich selbst und in Kombination mit unserer Demokratie ihre eigenen politischen Vorstellungen. Die Grünen sind hinter der sonnenblumigen Fassade die wahren Ellenbogen-Egoisten im politischen Geschäft mit klarem autoritärem Einschlag. Sie drücken, wie im Bereich der Gesellschafts-, der Energie- oder der Migrationspolitik, rücksichtslos Forderungen durch, deren Folgewirkungen zum Teil immens ausfallen. Zudem sind sie vor allem darauf bedacht, wenn schon nicht mit Argumenten, dann aber mit der Demonstration höherer Moral ihre Forderungen im Markt der Meinungen zu platzieren. Und wenn möglich, werden Gleichgesinnte mit staatlichen Mitteln bedacht, um den Marsch durch die Institutionen zu untermauern. Denn dass die NGOs, die im Rahmen der Demokratieförderung unser Gemeinwesen schützen sollen, eine klare parteipolitische Agenda haben und nicht gerade auf Seiten der FDP, der Union oder gar der AfD stehen, liegt auf der Hand. Es kam nicht von ungefähr, dass auf den Demonstrationen gegen rechts mit NGO-Beteiligung in den Wochen vor der Bundestagswahl 2025 zum Teil hart gegen Friedrich Merz und seine Partei agitiert wurde. Ganz Berlin hasst die CDU. So wunderte sich auch keiner, als sich Renate Künast im März 2020 glasklar für eine dauerhafte Finanzierung des grünen Staatsvorgartens aussprach und hier ebenfalls vielsagend von Wir sprach. Wir brauchen ein Demokratieförderungsgesetz. Ich bin es ehrlich gesagt leid, dass wir seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass NGOs und Antifa-Gruppen, die sich engagieren, nicht immer um ihr Geld ringen müssen und nur auf ein Jahr befristete Arbeitsverträge abschließen können. Das reicht nicht. Sie brauchen eine verlässliche Finanzierung. Ist die staatliche Versorgung erst einmal gesichert, kann man auch mit größerer Schützenhilfe Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze genauer unter die Lupe nehmen oder den Definitionsrahmen, was rechts ist, verbreitern. Das wäre aus Sicht der Grünen dann unsere Demokratie. Hüten wir uns vor solchen falschen Umarmungen. Der Wir-Begriff hatte in der Corona-Pandemie besonders Konjunktur. Plötzlich kamen sogar Rechtsgelehrte auf den für eine Demokratie absurd klingenden Gedanken, dass die individualliberale Sicht eigentlich verfehlt sei und man deshalb eine kollektive Freiheit als Ideal anstreben solle. So erklärte Rechtsprofessor Christoph Möllers: Tatsächlich könnten wir alleine gar nicht als Individuen existieren. Der Begriff des Individuums ergibt nur Sinn, wenn er sich auf eine Gemeinschaft bezieht. Auch die Vorstellungen von Selbstverwirklichung und individueller Suche nach Glück sind in bestimmten Gemeinschaften entstanden und nicht überall gleichermaßen virulent. Man muss Abstand davon nehmen, das Individuum zu etwas Natürlichem und die Gemeinschaft zu etwas Abgeleitetem zu erklären. Das hätte man auch so in China sagen können. Der Hochschullehrer Michael Kubizil von der Uni Augsburg schrieb damals auf Twitter: Freiheit gibt es nur im Plural, Grundrechte daher auch. Und der Verfassungsrechtler Alexander Thiele aus Berlin pflichtete bei: Man könnte auch sagen, Individualismus gibt es nur im Plural. Dass ausgerechnet Juristen der damals verunsicherten Öffentlichkeit die Interpretation nahelegten, die Freiheitsrechte unserer Verfassung seien eigentlich verkappte Kollektivrechte ohne wirklichen Gehalt für das Individuum, wir haben schließlich Pandemie, ließ mich schon ratlos dastehen. Denn hiermit öffneten Teile der Rechtswissenschaft jenen Stimmen den Raum, die nun die Hatz auf die Ungeimpften führten. Der damalige Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, sagte dann zum Beispiel: Zuerst einmal müssen wir eine klare Botschaft an die Ungeimpften senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Das Wir der angeblich Guten hatte sich zum Ausgrenzungsinstrument gegenüber den vermeintlich Widerborstigen entwickelt. Plötzlich konnte die mehrheitsgesellschaftliche Zuchtpeitsche problemlos ins Grundgesetz hereingelesen werden. Das sollte uns zu denken geben. Die Argumentationsweise »Schwarz ist eigentlich weiß« bildete die Grundlage für die Abkehr vom menschenfreundlichen Geist unserer Verfassung, der den Einzelnen als selbstbewussten Akteur im gesellschaftlichen Gefüge und nicht als Abhängigen gegenüber dem Mehrheitswillen ansieht. Interessant ist, dass sich bei dem ganzen Wahnsinn jener Tage kaum jemand die Frage stellte, wenn man Freiheit eigentlich kollektiv begreifen muss, was passiert dann, wenn ich dieser Sichtweise individuell widerspreche? Wäre das die Emanzipation der Unfreiheit?